Hallo und herzlich willkommen zu Ankern mit, dem Podcast aus dem OZ Medienhaus in Rostock. Heute haben wir einen Gast, der vielleicht die Antwort auf die Frage kennt, wie ernst man eine Verschwörung nehmen kann, über die Michael Wendler und Xavier Naidoo alles wissen. Mein Name ist Juliane Schulz, ich bin ein Viertel des Ankern mit Podcaster-Teams und an meiner Seite als Produzent und Manöverkritiker ist heute Benjamin Barz. Wir sprechen diesmal mit dem Politikwissenschaftler Ronny Rode. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Rostock und forscht unter anderem zu den Themen Ideologiekritik, politische Ideengeschichte und Mythen. Hallo, Herr Rode.
Hallo.
Ich fürchte, das Thema droht ein wenig schwer zu werden, deswegen lassen Sie uns leichtfüßig einsteigen. Wir haben uns ein paar schnelle Fragen ausgedacht, die Sie locker mit einem Wort oder einem Satz beantworten können. Facebook oder Telegram?
Facebook.
Waren die Amerikaner wirklich auf dem Mond?
Natürlich.
Folgen Sie einer Querdenkergruppe, um mitzulesen?
Nein.
Habe ich mir gedacht, Sie haben ja nicht mal WhatsApp. Gibt es eine Verschwörungserzählung, die so abwegig ist, dass Sie darüber lachen müssen?
So einige.
Gibt es einen Favoriten?
Ich müsste nachdenken. Eigentlich sind nahezu alle in einer Art und Weise abwegig, dass man sie mit Lachen ganz gut ertragen kann. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, welche ich am abenteuerlichsten finde, dann sind es vermutlich Chemtrails.
Chemtrails? Oh, da war ich ja mal ganz großer Fan davon, alles darüber zu lesen. Also bei Ihnen könnte man sagen, Augen auf bei der Berufswahl. Sie befassen sich beruflich gerade mit einem Thema, mit dem Sie derzeit ein ziemlich gefragter Gesprächspartner sein dürfen. Verschwörungserzählung wurde das Wort des Jahres 2020. Wie wurden Sie eigentlich Experte auf dem Gebiet?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Experte auf dem Gebiet bin, denn mit Verschwörungserzählung im Detail beschäftige ich mich gar nicht alltäglich, sondern mich interessieren eher Fragen der Ideologiekritik und wie entstehen überhaupt gewisse Überzeugungsmuster, die dann auch ausschlaggebend sind für politisches Handeln. Und Verschwörungstheorien sind im Grunde genommen die Beispielfälle, an denen man gewisse Grundstrukturen in besonderer Weise kenntlich machen kann. Und deswegen ist das so eine Art Begleitprogramm, das ich mir auch immer wieder anschaue, was gerade so zirkuliert und was besonderen Anklang findet.
Kann man da so eine Abgrenzung machen? Was ist Verschwörungserzählung? Was ist Ideologie oder Mythos?
Ja, es hat sich in letzter Zeit durchgesetzt, den Begriff der Verschwörungstheorie zu vermeiden und stattdessen lieber von Verschwörungsmythen und Erzählungen zu sprechen. Das Hauptargument dafür ist zu sagen, dass es sich bei sogenannten Verschwörungstheorien im Grunde genommen nicht um Theorien handelt, wie wissenschaftliche Kriterien eigentlich ausschlaggebend wären, um von einer Theorie zu sprechen. Und insofern ist diese begriffliche Unterscheidung sicherlich sinnvoll. Und die Argumente für die Unterscheidung, die teile ich auch. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es in der Auseinandersetzung mit Verschwörungserzählung wahnsinnig entscheidend ist, in der Öffentlichkeit diese begriffliche Unterscheidung zu machen. Denn wenn wir den Begriff Verschwörungstheorie benutzen, so ist er natürlich negativ konnotiert und niemand nimmt an, wenn er dieses Wort hört, dass es sich also tatsächlich um valide wissenschaftliche Theorien handeln würde. Aber im Sinne einer klaren Begriffsbestimmung ist es gerade im wissenschaftlichen Arbeiten sicherlich vernünftig, diese Unterscheidung vorzunehmen.
Was ist überhaupt eine Verschwörungserzählung?
Ich würde mich über einen kleinen Umweg annähern wollen, indem wir vielleicht erst einmal feststellen, dass es natürlich auch diskutable Verschwörungshypothesen geben kann. Politik ist insgesamt ein übersichtliches Feld. Verschiedene Interessen, verschiedene Mechanismen, Institutionen greifen ineinander in politischen Prozessen und mitunter ist es nicht so leicht zu identifizieren, was ist hier jetzt eigentlich passiert. Und die Geschichte ist letztlich auch voll von tatsächlichen Verschwörungen. Sie sind aber letztlich in aller Regel nicht so dramatisch und ausufernd, wie es Verschwörungserzählungen erzählen. Insofern könnten wir also über eine Abgrenzung bestimmen, was sind Verschwörungserzählungen. Verschwörungserzählungen zeichnet sich gegenüber der, wie ich es gerade bezeichnet habe, Verschwörungshypothese dadurch aus, dass sie selbst dann an der Idee einer Verschwörung festhalten, wenn eigentlich weitere Hypothesen, Theorien und Fakten weitaus plausibler erscheinen.
Welche Rolle spielen Verschwörungen oder Erzählungen, Mythen, Ideologien in Ihrem beruflichen Alltag?
Im Grunde genommen beschäftige ich mich die ganze Zeit mit Fragen der Ideologie und des Mythos. Ab wann können wir von einer Ideologie sprechen? Ab wann können wir von einem Mythos sprechen? Welche Funktion haben Mythen für politische Kommunikation und so weiter? Das sind im Grunde genommen die Fragen, mit denen ich mich beschäftige. Und im Rahmen meiner Doktorarbeit gilt das im Besonderen im Zusammenhang mit der sogenannten neuen Rechten. Welche Mythen kommen hier zum Einsatz mit welcher politischen Zielsetzung?
Mir kommt so vor, als würden Verschwörungserzählungen auch ganz stark von so Feindbildern sprechen. Also jetzt gerade, wenn Sie politische Rechte sagen, dass ja immer wieder zum Beispiel auch die Juden sozusagen als Feindbild herhalten für alle möglichen ganz unterschiedlichen Verschwörungserzählungen. Stimmt das? Oder ist das nur ein falscher Eindruck?
Nein, das ist vollkommen richtig. Also diese Dichotomie Gut und Böse, die ist eben auch kennzeichnend für Verschwörungserzählungen im Vergleich eben zur diskutablen Verschwörungshypothese. Es läuft immer darauf hinaus, dass man doch etwas entlarvt hat, dass es abzulehnen gilt. Also eine Verschwörungserzählung wird nie zum Ergebnis haben, ich habe hier eine Verschwörung aufgedeckt und ich finde diese Verschwörung gut, sondern es läuft im Grunde genommen immer darauf hinaus, sich selbst als aufgeklärt, gegebenenfalls sogar erwacht zu betrachten und also die Verschwörung, die irgendwie etwas Schlechtes mit unserem Leben macht, entlarvt zu haben. Insofern ist das Gut-Böse-Schema ganz zentral. Und der Antisemitismus, der kommt dann in besonderer Weise noch hinzu. Er ist gewissermaßen die kulturgeschichtliche Konstante, insbesondere in Europa, die eben als eine solche Konstante naheliegenderweise dann der Fundus ist, auf dem zurückgegriffen wird, um die Verschwörung zu konkretisieren, indem man eben sagt, es seien vor allem Juden, die hinter der Verschwörung stecken.
Und dann eben in letzter Zeit Bill Gates, George Soros, immer wieder ja auch die Freimaurer.
Genau.
Und Christian Drosten.
Ja, der neuerdings auch.
Die müssen ja ganz schön viel aushalten eigentlich, was da so sozusagen ja an Shitstorm, sag ich einfach mal, über sie ergeht. Wenn Sie jetzt mit Menschen reden über Verschwörungserzählungen, wie wird denn Ihnen begegnet? Wird dann sozusagen akzeptiert, dass Sie ein Erklärungsmodell haben, dass Sie sozusagen den Mechanismus entlarven, oder werden Sie auch angefeindet, weil Sie Weltbilder zerstören?
Also es ist nun nicht so, dass ich aktiv Kontakt zu Verschwörungsgläubigen suchen würde, in der Hoffnung, dass ich sie irgendwie aufklären könnte oder dergleichen. Und meine Aufgabe als Wissenschaftler sehe ich auch tatsächlich gar nicht in erster Stelle darin. Also das wäre eher ein zweiter Schritt. Das wäre dann möglicherweise eher eine Frage politischer Bildung oder auch der Wissenschaftskommunikation, was wir jetzt hier im Grunde genommen auch ein Stück weit machen. Aber mein eigentliches Tagesgeschäft ist eben, die Dinge zu analysieren und zu verstehen und das gegebenenfalls aufklärende Gespräch, das ist eher etwas, was dann ein weiterer Schritt wäre.
Bestandteil vieler Verschwörungstheorien sind ja auch die Eliten. Wer sind eigentlich die Eliten?
Naja, zumindest im Rahmen von Verschwörungserzählungen ist das meist relativ klar. Eliten sind eine klar absteckbare Gruppe, übersichtlich, meistens oder eigentlich in aller Regel mit Geld ausgestattet. Und das ist eigentlich so die Minimalbestimmung, die in Verschwörungserzählungen relevant sind. Eine überschaubare, finanzstarke Gruppe.
Und gibt es Profiteure dieser Verunsicherung, die durch Verschwörungserzählungen entstehen? Also profitiert jemand davon, wenn ich den Eliten misstraue?
Ja, durchaus. Also wenn grundsätzlich ein Misstrauen gegenüber, wie auch immer bestimmten Eliten sich als eine Art Deutungsmuster verfestigt in der Gesellschaft, können natürlich solche politischen Kräfte, die auf einen Gegensatz von die einfache Bevölkerung auf der einen, die Elite auf der anderen Seite, solche politischen Kräfte können dann natürlich potenziell von diesem Topos der Elite und ihrer Verschwörung profitieren. Zumindest in den USA konnten wir das ja jüngst ganz gut beobachten, wo also die permanente Wiederholung der Lüge des Wahlbetrugs letztlich dazu führt, dass Menschen auch komplett enthemmt werden und zur Gewaltanwendung bereit sind. Insofern gibt es natürlich Profiteure. Wie das in Deutschland ist, das wird sich möglicherweise im Rahmen der nächsten Bundestagswahl zeigen, ob etwa die AfD mit ihrer Opposition gegen Pandemiebekämpfung tatsächlich Erfolg hat im Sinne der Wählermobilisierung.
Wer glaubt eigentlich Ihrer Meinung nach an Verschwörungserzählungen und verfällt bestimmten Ideologien? Besteht da ein Zusammenhang mit einem Bildungsabschluss oder kann jeder sich da in diese Welt begeben?
Also intuitiv möchte man vielleicht meinen, dass Menschen mit akademischem Abschluss weniger anfällig sein müssten, weil sie doch mit den Grundmethoden wissenschaftlichen Arbeitens vertraut sind. So sollte man vielleicht intuitiv meinen, aber eigentlich gibt es, zumindest ist mir kein Hinweis bekannt, der einen Zusammenhang sieht zwischen einem Bildungsabschluss und der Anfälligkeit für Verschwörungserzählungen, sondern das Bild, das sich uns darstellt, zeigt doch eher, dass es jeden im Grunde genommen treffen kann. Also ein Zusammenhang zu Bildungsgrad existiert meines Erachtens nach nicht.
Was sind denn aktuell überhaupt so Verschwörungsmythen und Erzählungen, die kursieren?
Es gibt zahlreiche. Es gibt im Grunde genommen die Klassiker, die gegebenenfalls sogar über Jahrzehnte hinweg aktuell bleiben. Das berühmteste Beispiel ist vermutlich die Frage der Mondlandung, ob die tatsächlich stattgefunden hat. Dann diverse Mythen, die sich um den 11. September ranken, ob es nicht die Amerikaner selbst waren und so weiter. Und gegenwärtig natürlich besonders relevant sind all die Mythen, die sich rund um Corona und Pandemiebekämpfung entwickelt haben. Beispielsweise, dass Corona gar nicht existieren würde oder dass Bill Gates dahinter stecken würde und eigentlich mit niedere Absichten mit potenziellen Impfstoffen verfolgen würde.
Können wir das mal abgrenzen voneinander? Ist zum Beispiel Bill Gates will die gesamte Welt impfen, eine Verschwörungserzählung? Weil eigentlich hat er ja gesagt, er will die ganze Welt impfen. Er hat ja dieses Weltimpfprogramm initiiert und macht das ja durchaus aus Überzeugung.
Ja, zur Verschwörungserzählung wird es an der Stelle, an dem ihm sehr spezifische Beweggründe unterstellt werden, ohne dafür den Nachweis zu erbringen.
Also zum Beispiel, Bill Gates will die Weltherrschaft.
Beispielsweise, ja.
Und macht das, indem er die ganze Welt impft und den Menschen damit Chips implantiert.
Genau.
Um diesen Mythos ist es überhaupt jetzt ganz schön ruhig geworden in letzter Zeit, seit das mit dem Impfen begonnen hat. dann gibt es noch die ganze Erzählung rund um QAnon. Können Sie noch mal diese Erzählung kurz zusammenfassen? Es gab ja da auch diese berühmte Szene, wo Xavier Naidoo minutenlang in ein Mikrofon und in sein Handy weinte und gar nicht reden konnte. Das stand ja auch irgendwie in Zusammenhang mit QAnon.
Genau, der Ausgangspunkt ist der, dass auf rechten Internetportalen, insbesondere auf 4chan, dass dort ein User namens Q, also Q, angefangen hat, vermeintliche Hinweise zu streuen. Die Auffassung ist dabei die, dass er eine Person mit Zugangsmöglichkeiten zu klassifizierten und geheimen Informationen hat und dass er gewissermaßen wie ein Whistleblower diese Informationen mit der Öffentlichkeit teilt, die wiederum diese Informationen wie ein Puzzlestück selbst zusammensetzen soll. Und die Hinweise, die also dieser User Q, es könnten theoretisch auch mehrere User sein, verschiedene, das ist eben gar nicht klar, wer das eigentlich ist. Manche der Hinweise gingen in der Vergangenheit, beziehungsweise gehen eben auch in die Richtung zu sagen, Eliten opfern beispielsweise Kinder.
Und die sind ja sogar so weit gegangen, haben gesagt, sie entführen die Kinder, entnehmen ihnen Blut und trinken es selber.
Genau.
Wie reagieren Sie auf sowas? Mit Schmunzeln, mit Kopfschütteln, mit Entsetzen?
Nun, einerseits kann man natürlich entsetzt sein, weil es in besonderer Weise auch das Fortleben antisemitischer Motive ganz gut zum Ausdruck bringt. Man kann natürlich sicherlich auch ein Stück weit drüber schmunzeln, weil es wahnsinnig absurd ist und so das zynische Lachen darüber natürlich auch eine befreiende Wirkung haben kann. Aber grundsätzlich glaube ich, dass der Versuch, Leute hier argumentativ vom Gegenteil zu überzeugen, Das mag einem zwar unter den Fingernägeln brennen, das möchte man gern tun, aber ich glaube, es ist an der Stelle nicht sonderlich erfolgsversprechend, weil die Realität als Grundlage, über die wir uns streiten, hier natürlich komplett verlassen wurde und damit eigentlich auch die gemeinsame Grundlage für eine Diskussion und gegebenenfalls für eine Aufklärung nicht mehr gegeben ist.
Verlassen wir mal diese wirklich sehr abstrakte Theorie. Gibt es denn in MV, also hier bei uns vor der Haustür, irgendwelche besonderen Mythen, Ideologien, Verschwörungen, die wir vielleicht nicht sehen, aber die sich sozusagen hier um uns ranken?
Ich bin mir nicht sicher, ob man das am Ende klar beantworten kann. Deutlich ist aber schon, dass all die Verschwörungserzählungen, die gegenwärtig überall so zirkulieren, also auch bundesweit, und die schon die entsprechende mediale Aufmerksamkeit erfahren haben, die entsprechenden Querdenkerproteste und so weiter. All das finden wir auch in Mecklenburg-Vorpommern, auch hier in Rostock findet das wöchentlich statt. Und auch in der Vergangenheit gab es in Rostock immer wieder verschwörungsideologische Kundgebungen in den vergangenen Jahren. Also insofern ist es hier nicht weniger etabliert als in anderen Teilen der Bundesrepublik. Wenn es darum geht, ob eine Verschwörungserzählung auch einen direkten Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern aufweist, dann kommt mir spontan die Theorie in Anführungsstrichen rund um die sogenannte Habanlage in den Sinn. Aber was es damit im Detail auf sich hat, das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Im Wesentlichen läuft es darauf hinaus zu sagen, es gibt da diese technische Konstruktion, die nennt sich Hab, und eigentlich sei die für Wettermanipulation und Beeinflussung der Menschen zuständig.
Sehen Sie, und die ist in Marlon, richtig?
Ja, genau, in Marlon ist
es. Warum hält sich das so irre? Das habe ich schon vor 20 Jahren gehört. Da ist da nie jemand, ist nie jemand jemals nach Marlow gefahren und hat nachgeschaut, ob da abends oder nachts Flugzeuge beladen werden und die dann irgendwie Streifen über den Horizont ziehen?
Das Interessante bei Verschwörungsideologen ist, dass sie die Beweislast im Grunde genommen umkehren. Normalerweise würde man ja sagen, du behauptest, an Ort X würde Sache Y passieren, und gib mir bitte Belege dafür, dass dem auch so ist. Verschwörungsideologen tun das grundsätzlich nicht, sondern jedes Gegenargument, das man bringt, etwa es fehlt doch der Beweis dafür, dass das wirklich stattfindet, wird im Grunde genommen nur als ein weiteres Indiz dafür genommen, dass hier Sachen verheimlicht würden. Das Gegenargument ist im Zweifel Teil der Verschwörung, um die Sache zu verschleiern. Insofern hält es sich besonders hartnäckig, weil man sich natürlich Fragen der empirischen Überprüfbarkeit einfach verschließt. Gegebenenfalls fährt man hin, macht ein paar Fotos von der Anlage, um dann später bei Leuten, die ähnlich ticken, darauf zu verweisen, oh, seht ihr dieses Detail hier auf dem Foto, das ist doch der entscheidende Hinweis, das und so weiter. Also es wird viel mit Anspielungen, Suggestionen gearbeitet, und man will Muster dort erkennen, wo eigentlich keine zu erkennen sind.
Ich habe mich ja vorhin schon kurz geoutet, dass ich mich mit den Chemtrails vor vielen Jahren mal beschäftigt habe und auch für eine ganze Weile das super spannend fand. Gibt es ein Beispiel für eine Verschwörungserzählung, die Sie so spannend fanden, dass Sie gedacht haben, da ist vielleicht was dran, oder an die könnte ich nur doch glauben?
Es gibt eine, an die ich nicht glaube, aber die eine gewisse Attraktivität hat, sodass ich mir manchmal wünsche, ach, es wäre schön, wenn man an sie glauben könnte. Und zwar ist es die Erzählung, dass der Vatikan Tempelschätze aus dem 70 nach Christus zerstörten Tempel in Jerusalem in einem Geheimarchiv, in Katakomben, wie auch immer, verstecken würde. Das hat so ein bisschen was von Indiana Jones und wo ist die Bundeslade und so weiter. Also das hat im Grunde genommen was Attraktives, weil es die Fantasie beflügelt und weil es auf den ersten Blick auch durchaus plausibel erscheinen mag. Es gibt in Rom den sogenannten Titusbogen, und auf dem ist abgelichtet, wie die Tempelschätze aus dem Jerusalemer Tempel nach Rom transportiert werden. Nun ist es also auf den ersten Blick doch gar nicht so abwegig zu glauben, ja gut, und später Später konsolidierte sich dort, später entstand dort der Vatikan, und es ist doch naheliegend, dass die Tempelschätze immer noch da dort sind, und wer, wenn nicht der Vatikan, sollte sie haben. Das ist jetzt keine so wahnsinnig politisch aufgeladene Verschwörungserzählung, wie das in anderen Fällen der Fall ist, aber es hat halt einen gewissen Reiz und beflügelt die Fantasie. Aber es ist eben nur eine Erzählung, keine valide Theorie, und das lässt sich ganz gut darstellen. Denn was man nicht vergessen darf, ist, dass zwischen der Zerstörung des Jerusalemer Tempels durch die Römer auf der einen Seite und der Entstehung des Vatikanstaats auf der anderen Seite liegen Jahrhunderte. Und in der Zwischenzeit wurde Rom mehrmals geplündert, zerstört, es gab Kriege. Also die Annahme, dass dort über Jahrhunderte hinweg diese kostbaren Goldgegenstände unbeschadet an einem Platz gewesen wären, sodass der Vatikan sie nur noch mitnehmen musste und in den Keller stecken, das ist im Grunde genommen eine total unplausible, abwegige Annahme. Und was wir auch nachvollziehen können, ist, dass diese Erzählung erst im 20. Jahrhundert auftauchte. Also es ist nicht so, dass man sich über fast 2000 Jahre hinweg die Geschichte erzählt hätte, der Vatikan besitzt den Tempelschatz, und dass dann also durch ein gewisses Augenzeugen- und Hörensagenprinzip, das irgendwie eine gewisse Plausibilität in Form von überlieferter Tradition hätte. Also nicht einmal das ist der Fall, sondern es ist eine Erzählung, die entsteht im 20. Jahrhundert und beflügelt seitdem bei manchen Leuten die Fantasie. Aber ich kann durchaus verstehen, warum es die Fantasie beflügelt.
Im Grunde ist es ja rund um die ganzen Reliquien ja immer so ein bisschen geheimnisvoll und ja fast schon verschworen. Auch im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald haben wir ja angeblich einen Holzsplitter aus dem Kreuz, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Und ich habe mal gelesen, wenn man alle diese Holzsplitter aneinander reihen würde, dann müsste man einen halben Wald roden. So viele Reliquien aus allein diesem Kreuz gibt es.
Aber ich glaube, das sind eben sehr unverfängliche Erzählungen. Ja? Also das ist etwas, da mag man dann eben dran glauben oder nicht. Aber ich fand das Beispiel ganz gut, weil es einerseits zeigt, wo gewisse vermeintlich plausible Anhaltspunkte für eine Erzählung liegen können, aber auf welcher Grundlage man sich eigentlich aber auch sehr schnell klar machen kann, okay, ist das jetzt plausibel oder nicht? Und in dem Falle ist es eben keineswegs plausibel, sondern muss als deutlich widerlegt betrachtet werden.
Sie haben das vorhin schon einmal angerissen, aber ich frage jetzt trotzdem nochmal, ist es dann überhaupt so schlimm, wenn die sich verbreiten?
Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Ich glaube, hier müssen wir unterscheiden, mit welcher Art von Verschwörungserzählung wir es zu tun haben. Wenn also beispielsweise Menschen glauben, die Erde sei flach und die NASA würde das vertuschen beispielsweise. Nun ja, ich glaube nicht, dass von einer solchen Erzählung eine relevante, unmittelbare Gefahr ausgeht. Insofern, gut, wenn manche Leute eben glauben wollen, dass das so sei, na gut, dann... Ich glaube, sie tun einem damit im ersten Moment nichts. Aber insbesondere die Verschwörungserzählungen, die gegenwärtig virulent sind und auch viel stärker politisch aufgeladen sind, die sind natürlich gefährlich. Wir hatten in Deutschland auch schon die Fälle, dass der Glaube an gewisse Verschwörungsmythen schon zur Tat geführt hat. Also einerseits die rassistischen Morde in Hanau, aber auch der Anschlag auf die Synagoge in Halle. Die Täter waren in beiden Fällen unter anderem auch von der Idee des großen Austausch besessen, was ein rechtsradikaler Verschwörungsmythos ist.
Können Sie den kurz erläutern?
Ja, die Auffassung ist die, also die Idee des großen Austausches wurde von einem französischen neurechten Publizisten geschaffen und unterstellt im Grunde genommen den planvollen Austausch der weißen, sogenannten autochthonen Bevölkerung Europas oder auch anderer westlicher Staaten durch Einwanderer aus muslimischen oder auch afrikanischen Ländern. Das amerikanische Pendant dazu, das vielleicht auch geläufig ist, ist das Schlagwort vom White Genocide. Also zu sagen, hier findet im Grunde genommen mittels Austausch der Bevölkerung ein Völkermord an der weißen Bevölkerung statt.
Wir behalten mal den Gedanken bei, und ich bringe noch als zweiten Stichpunkt, wo es ja möglicherweise auch gefährlich ist, wenn sich bestimmte Verschwörungserzählungen verbreiten, einfach nochmal die Warnung vor der Impfung, vor der Corona-Impfung ins Gespräch.
Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil auch das zeigt, Verschwörungserzählungen können auch dann gefährlich sein, wenn sie gar nicht mal ein aktives Handeln von ihren Adressaten verlangt. Also zu sagen, die Corona-Impfung sei im Grunde genommen eigentlich nur ein Vorwand, um uns zu chippen, hat jetzt vielleicht nicht unbedingt zur Folge, dass sich eine wütende Meute auf den Weg macht, um eine BioNTech-Fabrik zu stürmen und niederzureißen, sondern sie hat womöglich eher zur Folge, dass sich Leute weigern, sich impfen zu lassen. Und das ist dann natürlich insofern gefährlich, als es ein Problem für die öffentliche Gesundheit beispielsweise sein könnte.
Okay, also insofern ist es dann schon nicht ohne, wenn sich solche Erzählungen einfach so ungehemmt verbreiten oder unwidersprochen verbreiten.
Genau, also auch wenn ich sage, dass wir natürlich unterscheiden müssen, was jeweils Gegenstand der Verschwörungserzählung ist, worauf sie sich bezieht, bezieht sie sich auf ein konkretes historisches Ereignis, bezieht sie sich auf aktuelle Vorgänge oder auf grundlegende Fragen des politischen Systems, so sind natürlich ihre Wirkungsgrade unterschiedlich und ich glaube, damit auch die jeweilige, damit verbundene Gefahr anders zu bewerten. Aber was natürlich all diese verschiedenen Typen von Verschwörungserzählungen gemein haben, ist, dass sie im Grunde genommen entmündigen. Verschwörungsgläubige selbst halten sich für aufgeklärt, für wissend. Sie verfügen über ein Spezialwissen, über das andere nicht verfügen. Sie haben die große Verschwörung aufgedeckt. Das mag natürlich auf den ersten Blick den Eindruck machen, diese Menschen halten sich für besonders mündig, also für besonders aufgeklärt und in der Lage, ihr Leben mit diesem Wissen selbst zu gestalten. Wenn wir uns das genauer anschauen, können wir aber feststellen, dass es im Grunde genommen ein Ausdruck von Unmündigkeit ist, insofern als alles politische Handeln auf das Betreiben weniger ausgewählter Eliten zurückzuführen sei, wo das eigene Handeln im Grunde genommen gar keine Rolle spielt. Und wenn das eigene Handeln in diesem Glauben eigentlich gar keine Rolle spielt, weil ohnehin alles durch geheime Mächte gesteuert ist, so ist das, führt das im Endeffekt zu einem Gefühl der Unmacht. Und Unmacht, das können wir zum Beispiel mit der Philosophin Hannah Arendt lernen, kippt schnell in Gewalt. Also dort, wo Macht versagt, da greift dann im Grunde genommen die Gewalt zu. Und insofern können wir sagen, dass Verschwörungserzählungen strukturell natürlich das Potenzial zur Gewalt angelegt haben, indem sie eine gewisse Unmündigkeit im Denken der Menschen verstetigen, was wiederum ein Gefühl von Unmacht produziert, das im Zweifel nur noch durch Gewalt kompensiert werden kann.
Aber wer ist dann nicht doch wichtig, mit diesen Menschen zu reden, also mit Anhängern von Verschwörungserzählungen? Wir reden ja nicht über irgendwelche anonymen Fremden. Wir reden ja im Zweifel von Familienangehörigen, von Kollegen, Bekannten, die uns ja durchaus im Alltag begegnen. Also ich frage mich, ist es möglich oder nötig, aber die Frage habe ich ja fast schon beantwortet, mit ihnen zu reden. Aber ich frage Sie trotzdem, ist es möglich, ist es nötig, mit Anhängern von Verschwörungserzählungen zu reden?
Es ist möglich, mit Menschen zu reden, die eine gewisse Affinität haben, beziehungsweise die vielleicht, weil sie mal was per WhatsApp beispielsweise zugeschickt bekommen haben und das nicht ganz einordnen können, es aber irgendwie schlüssig finden. Ja, also Leute, die da irgendwie erste Berührungspunkte gerade sammeln, mit denen kann man sicherlich noch diskutieren. Eingefleischte Ideologen, die Nachrichten selbst verbreiten, immer weiter konstruieren, bei denen fehlt im Zweifel die gemeinsame Grundlage, auf der man diskutieren könnte. Aber vielleicht müssen wir uns auch grundsätzlich nochmal vor Augen führen, dass nicht alles, was wir als Verschwörungserzählung verhandeln, auch tatsächlich eine Verschwörungserzählung ist. Also bei diesem Begriff, also wir verhandeln unter diesem Begriff eigentlich viele Phänomene, die ähnlich gelagert sind, aber nicht alle auf die Idee einer Verschwörung zurückzuführen sind. Also ein Impfskeptiker beispielsweise mag eine Impfung ablehnen, weil die Person unterstellt, eigentlich schadet uns diese Impfung nur und so weiter und so fort. Also da hat man schon postfaktische Sachen sozusagen aufgegriffen, ist vielleicht auf gewisse Fake News im Internet hereingefallen. Das bedeutet aber noch nicht, dass diese Person auch an eine Verschwörung glaubt oder dahinter eine Verschwörung wittert. Insofern hatten wir es eigentlich in dem Falle noch nicht mit einer Verschwörungserzählung zu tun. Gleichzeitig gibt es natürlich aber auch die Leute, die ihre Impfskepsis natürlich mit einer Verschwörungserzählung verbinden. Und in dieser Gemengelage muss man, glaube ich, schon auch ein Stück weit sortieren, um Leute nicht sofort, nur weil sie hier an einer Stelle mal möglicherweise komplett daneben greifen und Unsinn glauben, den sie im Internet gefunden haben, sie deswegen komplett abzuschreiben, das wäre sicherlich ein Problem. Und gerade im Fall der sogenannten Impfskepsis muss man sich möglicherweise auch vor Augen führen, dass es natürlich ein Stück weit Abstraktion von Menschen verlangt, zu begreifen, was eigentlich in einer Pandemie geschieht. Und dass es Verunsicherung stiftet, wenn die Leute beobachten, dass also in einem Rekordtempo eine Impfung entwickelt wird und so weiter. Das ist ja in der Sache nach schon auch nachvollziehbar. Und nicht jede Verunsicherung sollte sofort stigmatisiert werden als Verschwörungsglaube. Also da muss natürlich schon differenziert werden.
Haben Sie einen Tipp, wie man mit diesen Menschen gut reden kann?
Also ich habe auch schon einmal mit solchen Leuten diskutiert. Es ist nicht so, dass ich das noch nie getan habe. Und ich habe dabei eben die Erfahrung gesammelt, dass es im Wesentlichen zu nichts führt, außer dass es die eigene Frustration steigert. Aber eine Strategie gibt es doch, die ich für sinnvoll halte, denn es kann natürlich auch passieren, dass man ungewollt in die Situation einer solchen Diskussion kommt und da muss man sich natürlich irgendwo verhalten. Und ich würde dafür plädieren, eine Diskussion nicht sofort abzuwürgen, sondern natürlich erst einmal gewisse Grundargumente ins Spiel zu bringen, die insbesondere für Außenstehende auch kenntlich machen, mein Gesprächspartner ist hier gerade Anhänger einer Verschwörungserzählung und was die Person von sich gibt, ist sachlich, faktisch überhaupt nicht evident und insofern ein Problem. Also ich glaube, der Fokus auf die Beobachter ist an der Stelle wichtig. Die Person, die eine eigene Website betreibt mit Verschwörungserzählungen und so weiter, die werde ich mit keinem Argument der Welt ohne weiteres umpolen können. Ich denke, das ist nahezu ausgeschlossen. Aber es gibt auch immer auch andere Menschen, die drumherum stehen, die unser Gespräch mitverfolgen und so weiter und die vielleicht unentschlossen sind, die sich noch nicht ganz entscheiden können, was ist eigentlich davon zu halten, was diese Person sagt, was davon zu halten, was diese Person sagt. Und ich glaube, also diese außenstehenden Menschen als die eigentlichen Adressaten der Diskussion zu begreifen, das kann ein sinnvoller Schritt sein, um zu verhindern, dass sich Verschwörungserzählungen unwidersprochen weiter verbreiten.
Und was sind dann, was würden Sie dann erwidern? Also so wissenschaftliche Grundlagen, dass Sie nochmal sagen, hör zu, nur weil du einen Beitrag auf Facebook gelesen hast und einen abwegigen amerikanischen Beitrag auf irgendeiner kleinen Website, ersetzt das noch nicht das Wissen, das hier derjenige im Studien erworben hat? Oder wie würden Sie es angehen? Also es ist ja unheimlich schwer, wenn da jemand kommt und sagt, naja, das ist aber meine Meinung oder das habe ich aber gelesen.
Also zunächst einmal würde ich meinen Gesprächspartner auf die Beweislast aufmerksam machen. Wenn also wilde Behauptungen in den Raum gestellt werden, dann muss die Person entsprechende Belege, Indizien dafür bringen. Das wäre der erste Schritt. Wenn das nicht geschieht und die Person trotzdem oder auch Außenstehende weiterhin sich überzeugt davon zeigen, dann wird es natürlich schon schwieriger. Dann ist der Punkt erreicht, an dem die Diskussion möglicherweise dysfunktional wird. Aber an der Stelle würde ich dann auf Plausibilitätsfragen verweisen. Ist dieser und jener vermeintlich logische Schritt, ist der überhaupt plausibel? Also wenn ein Verschwörungsideologe sagt, aus A ergibt sich B, aber für mich in B ein Anteil von A gar nicht mehr zu erkennen ist, dann wurde an der Stelle ein logischer Schritt gemacht, der nicht evidenzbasiert ist, der sich also nicht auf Fakten und objektive Zusammenhänge stützt, sondern auf Vermutung und Mutmaßung.
Ich würde da einmal noch kurz zwischengrätschen. Ich hatte Ihnen ja erzählt von dem Fall, dass ich eine Frau interviewt habe, die, ja, wie soll ich das sagen, die eigentlich eine ganze Reihe von Behauptungen aufgestellt hat. Unter anderem die Intensivstationen seien aktuell nicht voller als sonst und zum Beispiel die Wirtschaft, auch ihr Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern werde gerade durch die Politik, möglicherweise die Eliten, willentlich, absichtlich an die Wand gefahren. Und dann habe ich sie gefragt, wie sie darauf kommt. Und dann sagte sie, ich, also für die Intensivstation schicke ich Ihnen eine Statistik, hat sie auch gemacht, irre lange Seiten, Kolonnen von Zahlen, die ich überhaupt gar nicht auswerten kann, die sie vermutlich aber auch nicht auswerten kann. Trotzdem ist es dann der Beweis dafür, dass ihre Behauptung stimmt. Und für die andere Behauptung, die Wirtschaft wird willentlich an die Wand gefahren, hat sie gesagt, ich schicke Ihnen ein Video und das müssen Sie sich angucken. Und weil ich so verzweifelt war und damit überhaupt nichts anfangen konnte, habe ich Ihnen das Video weitergeleitet. Können Sie da noch mal ganz kurz sagen, da geht es ja darum, der, sozusagen, da sollte ja der Beweis dafür erbracht werden, dass diese Pandemie bewusst inszeniert wird, um die Weltwirtschaft zu zerstören.
Ja, das Video war wild, um es so zu formulieren. Im Grunde genommen wurde, also der Grundtenor dieses Videos war zu sagen, in der Vergangenheit gab es Pandemie-Planspiele, etwas, was im Übrigen vollkommen normal ist, dass man Planspiele macht, um auf Szenarien politisch vorbereitet zu sein. Aber der Referent hat eben aus diesem Umstand, dass es diese Planspiele gab, geschlussfolgert, dass nun also die tatsächlich vorhandene Pandemie im Grunde genommen noch in irgendeiner Art und Weise auf diese Planspiele zurückzuführen sei. Also Planspiele gelten diesem Referenten nicht als eine Form der Prävention oder auch Antizipation politischer Herausforderungen, sondern im Grunde genommen als ein Drehbuch für das, was man tatsächlich umsetzen würde. Und damit ist man natürlich, dann ist es einfach Verschwörungserzählung pur. Es gibt Interessen, die dazu geführt haben, dass auch in künstlicher Weise ein Ausnahmezustand herbeigeführt wurde und so weiter und so fort. Aber zwischen A und B existiert im Grunde genommen gar kein Zusammenhang.
Also Sie haben mir gesagt, Sie haben mir das am Beispiel der Feuerwehrübung erklärt.
Ja, das kann ich gerne wiederholen. Also eine Feuerwehr macht regelmäßige Einsatztrainings, beschäftigt sich mit unterschiedlichen Brandherden und mit unterschiedlichem Brandgeschehen. Was kann alles passieren? Und das übt man, um auf verschiedene entsprechende Brandszenarien vorbereitet zu sein, um adäquat reagieren zu können. Es käme jetzt natürlich niemand auf die Idee zu sagen, also, weil die Feuerwehr schon mal einen Dachstuhlbrand geprobt hat, wie damit umzugehen sei, das heißt doch also, dass der Dachstuhlbrand bei mir in der Nachbarschaft letzte Woche, dafür muss die Feuerwehr verantwortlich gewesen sein. Also das ist eine Schlussfolgerung, die wir normalerweise bei lebensweltlichen Beispielen niemals machen würden. Im Falle der großen Politik scheint es aber verlockend zu sein, auf genau solche Schlussfolgerungen zurückzugreifen, die wir ansonsten in unserem Alltag als irrational und ja nicht auf Fakten basierend zurückweisen würden.
Wir haben jetzt über lauter Verschwörungstheorien gesprochen, die nach allem, was wir wissen, nicht besonders gehaltvoll sind. Also wo möglicherweise gar keine Verschwörung dahinter steckt, sondern die nur ausgedacht ist. Aber Sie haben ganz am Anfang gesagt, es gibt ja auch Verschwörungen. Es ist ja nicht so, dass es keine Verschwörungen jemals gab. Haben Sie da zum Abschluss vielleicht noch mal ein, zwei Beispiele?
Also Verschwörung, wenn wir ein Stück weit auch die negative Konnotation vom Begriff wegnehmen, sind Verschwörungen im Grunde genommen all das, wo beginnt bei zwei Leuten sich Menschen zusammentun, um mehr oder weniger konspirativ abgeschottet vom Außenblick ein Interesse durchzusetzen. Das kann beispielsweise am Rande eines Parteitages sein. Ja, da finden sich also ein paar Delegierte zusammen, kommen zu der Auffassung, also nein, wir möchten den Bundesvorstand jetzt nicht mit unserer Wahl bestätigen, wir möchten unverhofft einen weiteren Kandidaten ins Rennen schicken. Das wäre in so einer ganz grundsätzlichen, weiten Definition, wäre das bereits eine Verschwörung. Und insofern ist das etwas, was in der Politik natürlich vorkommt. Verschwörungen müssen eben auch nicht immer negativ sein. Denken wir etwa an Stauffenberg und der Kreis um Stauffenberg. Diese Menschen haben sich im Grunde genommen gegen das NS-Regime verschworen, wenn man so möchte. Und insofern haben wir es hier mit einer positiven Verschwörung zu tun. Das Besondere an Verschwörungserzählungen ist nun allerdings, dass weltgeschichtliche Ereignisse, grundsätzliche politische Prozesse, sie werden immer im Kern auf eine personalisierte Verschwörung zurückgeführt. Und das wiederum entspricht nicht der politischen Wirklichkeit. Politik ist zwar natürlich auch ganz wesentlich interessensgeleitet und verschiedene Akteure mit verschiedenen Interessen machen sich Gedanken, wie sie ihre Interessen durchsetzen können. Es gibt entsprechende Lobbyistenverbände und so weiter und so fort. All das spielt natürlich eine Rolle in der Politik. Politische Ereignisse sind aber nicht ausschließlich auf die unverfälschte Durchsetzung eines spezifischen Interesses zurückzuführen, sondern wir müssen uns vergegenwärtigen, dass natürlich auch immer verschiedene Interessen miteinander konkurrieren. Sie sind eingebettet in politische Strukturen und Institutionen, die das jeweilige Interesse eben auch im Aushandlungsprozess ein Stück weit abschleifen. Also Politik und die Durchsetzung auch von politischen Interessen ist viel, viel komplexer, als es Verschwörungserzählungen glauben machen wollen. Und damit werden Verschwörungserzählungen im Grunde genommen auch zu einem Problem. Sie glauben, besonders rebellisch und aufgeklärt zu sein. Im Grunde genommen tragen sie aber dazu bei, dass real existierende Missstände in unserer Gesellschaft verstetigt werden. Wenn ich also den Blick meiner Adressaten immer nur darauf lenke, es gibt hier Personengruppe X, die Interesse Y hat und alles, was in dieser Gesellschaft passiert, ist auf diese Personengruppe und ihr Interesse zurückzuführen, naja, dann geraten ja weitere Missstände, komplexe Zusammenhänge in dieser Gesellschaft geraten ja dadurch aus dem Blick und werden überhaupt nicht mehr thematisiert und dadurch im Grunde genommen verstetigt. Ein gutes Beispiel wäre die Frage des Gesundheitswesens. Was wir jetzt im Rahmen der Pandemie bislang unter anderem gelernt haben, ist doch, dass wir ein kaputtgespartes Gesundheitssystem haben und dass beispielsweise Pflegekräfte viel zu schlecht bezahlt werden und wir auch viel zu wenig Pflegekräfte haben. Das ist doch etwas, worüber sich notwendigerweise diskutieren ließe. Stattdessen fokussieren wir aber in unserer Diskussion viel eher die Verschwörungserzählung. Die erscheinen uns als eine große politische Gefahr gegenwärtig, mit dem Resultat, dass wir über tatsächlich vorhandene Missstände in der Gesellschaft überhaupt nicht sprechen. Und insofern sind Verschwörungserzählungen gar nicht so revolutionär, wie sie sich mitunter geben, sondern die tatsächlich vorhandenen Probleme und Herausforderungen unserer Gesellschaft werden durch Verschwörungserzählungen im Grunde genommen neutralisiert.
Ganz herzlichen Dank für dieses großartige Schlusswort. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns doch noch eine ganze Weile mit beschäftigen werden, mit diesen Erzählungen, die jetzt überall kursieren. Vielleicht finden wir ja doch noch einen guten Ansatz, mit Menschen zu reden und nicht aufzugeben, sondern eben tatsächlich ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, Sie haben auch ein paar ganz gute Vorschläge gemacht, wie das gelingen könnte. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.
Und damit sind wir auch schon bei der Manöverkritik. Hallo Benni.
Hallo.
Das ist ja hier immer die Stelle, an der wir traditionell nochmal besprechen, was wir gerade alles gehört haben. Also sprich, du als Produzent und ich, die heute das Gespräch verantwortet hat. Wir gucken nochmal, wie es gelaufen ist.
Ja, ich finde, man kann ganz offen sagen, du hast gerade schon heute gesagt.
Ne?
Ich finde, man kann hier ganz offen mal sagen, wir haben es diesmal so gemacht, dass wir uns nicht direkt nach dem Gespräch hingesetzt haben, sondern erst einmal durch den Schnitt gegangen sind und uns jetzt, glaube ich, 4 Tage später nochmal hingesetzt haben.
Genau so ist es. Das Wochenende war dazwischen. Ja, wie fandest du das dann?
Bevor ich anfange, fände ich aber viel spannender, wie du dich gefühlt hast bei deiner ersten Aufnahme. Es ist ja schon was anderes, oder?
Es ist total was anderes. Und ich habe mich wie ein Rennpferd im Stall gefühlt. Also, du kennst mich. Ich bin jetzt nicht dafür bekannt, besonders wenig Worte für meine Kommunikation zu verwenden.
Auf keinen Fall.
Und es war ja jetzt auch nicht meine Aufgabe, meine Meinungsvielfalt jetzt darzubieten, sondern zuzuhören. Das habe ich gemacht. Musste mich sehr anstrengen und konzentrieren, nicht andauernd dem Herrn Rode ins Wort zu fallen. Aber jetzt im Nachhinein...
Finde ich, dass du das hättest tun können.
Ja, ich hätte das doch tun sollen.
Sag ich auch, denke ich auch. Also man muss sich ja hier die Situation einmal vorstellen. Wir haben hier zwei Mikrofone im Raum. Das ist schon was anderes, als wenn wir jetzt einfach am Mittagstisch sitzen würden und sprechen. Ne? Nichtsdestotrotz sollte es mehr so sein, als würden wir einfach am Mittagstisch sitzen und sprechen. Da geht auch mein erster Kritikpunkt so leicht los, dass es manchmal... hast ihn wirklich zu lange sprechen lassen?
Ja, vor allen Dingen, weil der ist ja auch so irre klug und sagt ja auch so viele komplizierte Wörter, ja, genau, hintereinander.
Ja, genau.
Und da möchte man ja eigentlich schon mal zwischengrätschen und sagen, Moment, das habe ich das richtig verstanden oder ich habe es nicht ganz richtig verstanden. Können Sie es nochmal in einfachen Worten sagen?
Oder wir entfernen uns hier gerade ein bisschen zu sehr vom Thema.
Ja, habe ich alles nicht gemacht. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass du es interessant fandest.
Ja, interessant fand ich es auf jeden Fall. Ich bin aber auch affin dem Thema gegenüber. Und was ich ganz besonders schön fand, dass ich so ein bisschen Input gekriegt habe, weil man hat dem Herrn Rohde auch angemerkt, dass er so ein bisschen diskussionsmüde ist gegenüber Leuten, die stark an Verschwörungstheorien glauben oder Verschwörungserzählungen glauben, haben wir ja jetzt gelernt.
Ganz genau.
Den Punkt, den er aufgemacht hat, als er sagte, es geht gar nicht so sehr darum, mit Verschwörungstheoretikern zu sprechen, sondern um die Menschen, die auch noch im Raum sind.
Genau, also die Zuhörer, die noch unentschlossen sind, die vielleicht sogar eine bestimmte Verschwörungserzählung das erste Mal hören und ganz fasziniert sind und keine, ja, Gegenargumente haben, dass man die direkt im Gespräch mit jemandem, der da vorgibt, sehr, sehr sicher zu sein in seinen Argumenten, dass man da einfach mal gleich signalisiert, nee, Moment, das sind nur Scheinargumente oder das ist nur eine Scheinlogik.
Und wie du schon sagtest, es sind ja nicht weltfremde Menschen, mit denen man nichts zu tun hat, sondern es gerade jetzt zu Corona-Zeiten kommt es immer wieder vor, dass Menschen eine Meinung vertreten, von die man diesen Menschen nicht zugetraut hätte.
Ja, man ist manchmal überrascht, was auch in der eigenen so Blase so los ist. Auch bei Freunden, mit denen man in einer WhatsApp-Gruppe ist, was dann da manchmal doch für ein Video geteilt wird oder für einen Spruch kommt, wo man sagt, hast du das jetzt gut durchdacht? Oder ist das, wo kommt das plötzlich her? Ist das hier wirklich deine Meinung oder ist das gerade ein Scherz? Willst du mich nur provozieren zu einer Antwort? Das, ja, also insofern bin ich dann... jetzt eigentlich wieder ermutigt. Ich war zwischendurch auch ein bisschen müde, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt wieder ermutigt durch das Gespräch, selber auch meine Argumente zu prüfen, auch natürlich nicht alles abzutun, sondern einfach nochmal zu fragen, wo kommt's her? Und dann einfach munter weiter zu diskutieren und zu sagen, nee,
das lasse ich jetzt einfach nicht so stehen.
Ja, und ich habe mich ehrlich gesagt auch gefreut, dass wir zwischendurch auch ein paar unterhaltsamere Verschwörungserzählungen gehört haben.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Obwohl unterhaltsam halt auch wirklich, also dieses QAnon.
Ja, das ist ganz schön verrückt. Ja, sorry, aber da kann ich jetzt einfach nichts anderes sagen. Das ist wertend und das ist tatsächlich meine Meinung. Ich finde das eine absolut absurde und verrückte Erzählung. Weil sie auch Menschen anstiftet, Unfug zu tun. Also wie zum Beispiel in New York, glaube ich, stürzte ein Mann in eine Pizzeria, weil er fest davon überzeugt war, dass im Keller dieser Pizzeria Kinder gefangen gehalten werden und er wollte die befreien. Und dann stellte sich raus, die Pizzeria hat gar keinen Keller.
Was ich auch noch einen sehr spannenden Punkt fand, den er aufgemacht hat, relativ am Anfang, ist diese negative Konnotation des Wortes Verschwörungstheorie. Denn wie er sagte, ist ja eine Verschwörung erstmal nichts Dramatisches oder vielleicht sogar etwas Sinnvolles.
Genau, also man kann sich ja auch gemeinsam verabreden und das geheim halten, jemanden eine Überraschungsgeburtstagsparty zu geben. Wie viele Leute kann man überhaupt in so einem Geheimbund belassen, bevor dann nicht doch einer irgendwo hingeht und sagt, ich sag dir jetzt was, du darfst das auf gar keinen Fall weitererzählen, aber ich sag dir jetzt mal was. Ja, und das ist ja auch so ein...
Ich würde das keinen Tag durchhalten. Niemand. Wenn ich mit meiner Frau am Essenstisch sitze, würde ich alles verraten.
Also schon allein die Idee, die uns ja auch in unserem Alltag immer wieder begegnet, dass Menschen sagen, in der Ostsee-Zeitung werden falsche Infektionszahlen veröffentlicht zu Corona oder überhaupt kriegen wir jeden Morgen Fax aus dem Bundeskanzleramt, das die Tagesparole sagt und dann schreiben wir also das, was von uns verlangt wird. Da denke ich mir immer, die Leute unterschätzen vollkommen, wie vertratscht Journalisten sind, wie neugierig Journalisten sind. Es würde doch keine 7 Minuten dauern und ungefähr 27 Leute aus dieser Redaktion hätten andere angerufen und sagen, du glaubst ja nicht, was wir heute wieder schreiben sollen.
Ja.
Also, die Vorstellung also, dass hunderte, tausende Menschen miteinander verschworen sind, um ja die Weltherrschaft an sich zu reißen, ist absurd.
Hast du denn alles gesagt, was du sagen wolltest im Podcast?
Ja, ich hatte mir eine Reihe von Fragen aufgeschrieben, die ich auch losgeworden bin. Ich habe aber, weil ich so konzentriert war, ganz vergessen, Zwischenfragen zu stellen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Also jetzt im Nachhinein, nachdem ich es mir angehört habe, gab es doch die eine oder andere Stelle, wo ich jetzt am liebsten nochmal anrufen würde und sagen würde, Moment, da muss ich nochmal nachfragen. Das ist mir leider so ein bisschen entglitten im Podcast. Ja, wir bleiben dran.
Ja.
Wir machen das hier einfach mal munter weiter mit Ankern mit. Machen es weiter mit der Manöverkritik.
Ja, ich bin noch nicht fertig.
Oh, wow, Entschuldigung.
Ich habe tatsächlich noch einen weiteren Punkt, entschuldige bitte. Also man muss ja zusagen, wir sind immer 3 Leute bei so einem Gespräch, 2 unterhalten sich und der dritte, ich in diesem Fall, höre dabei zu, guck, ob technisch alles läuft, aber guck auch, ob das alles logisch ist oder ob ich Zwischenfragen mir denken könnte. Also ich habe dir immer Input geschrieben, der mich noch interessiert hat. Und da wollte ich jetzt einmal deine Meinung hören. Findest du das ideal so?
Es war sehr viel Input, den du mir gegeben hast.
Das hatte ich nämlich auch. Ich habe dich zwischendurch, glaube ich, rausgebracht. Ne?
Ja, du hast mich einmal völlig rausgebracht, aber ich glaube, das lag an der gefühlten Menge. Du hast dann ja auch aufgehört, nachdem ich
genau.
3 Fragen nicht abarbeiten konnte. Oder du gemerkt hast, wie ich doch ins Straucheln komme, wenn ich da noch eine Frage zwischenschieb. Das war schwierig. Ich glaube, wenn jetzt was total aus dem Ruder läuft, ist das super, dass da einer sagt, Moment, das fehlt jetzt wirklich, 3 Ausrufezeichen.
Ich wollte das nur einmal aufmachen, das Fass, weil ich finde, dass es wichtig ist für die Zuhörer zu wissen, dass nicht nur, also in unserer Situation vielleicht der Moderator Fehler machen kann, sondern in dem Fall auch ich, weil das war ganz klar, das lag bei mir, ich war da ein bisschen zu enthusiastisch vielleicht.
Genau deshalb also diese Manöverkritik, deswegen sagen wir uns all diese Dinge auch gerne transparent für die Zuhörer und ich denke, damit sind wir durch, oder?
Wenn jetzt ein Zuhörer Fragen hat, wie erreicht er uns denn?
Das ist eine sehr gute Frage. Also unserer Reporter hat oder jeder Mitarbeiter bei der Ostsee-Zeitung hat eine E-Mail-Adresse, die immer gleich funktioniert. Deswegen kann man jeden Reporter, jeden Mitarbeiter bei der Ostsee-Zeitung super einfach anschreiben. Vorname.nachname@ostsee-zeitung.de.
Das ist mir ein bisschen zu unkonkret, Juliane. Kannst du das einmal an einem konkreten Beispiel festmachen?
Zum Beispiel, mein Name ist Juliane Schulz und Sie erreichen mich unter juliane.schulz@ostsee-zeitung.de. Und ich freue mich sehr über Meinungen, Zuschriften, Fragen und Vorschläge, wen wir hier demnächst mal einladen.
Aber Juliane, ich glaube nicht an E-Mails. Habe ich noch weitere Möglichkeiten, dich zu erreichen?
Wir sind auch ganz neu bei Instagram und unser Podcast heißt Ankern mit und so heißt auch unser Instagram-Kanal und da kann man uns natürlich auch eine Nachricht schicken.
Das ist ja toll.
Wow. Und wir antworten auch.
In dem Sinne?
Dann bis zum nächsten Mal.
Ahoi.
Tschüss.